Willkommen bei Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabel und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Impact-Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? Aber auch Fragen wie, was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Impact-Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Wenn ihr mögt, dann folgt mir gerne auf Instagram unter Gast und Geber, das und ausgeschrieben. Eine zweite Chance geben. Das ist das Motto, ja irgendwie auch die Mission von Bridge & Tunnel, einem Fashion-Label aus Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Job gefunden haben und somit gesellschaftlich benachteiligt sind. Die zweite Chance gilt jedoch nicht nur auf menschlicher Ebene. Auch die Materialien erhalten eine zweite Chance. Alte Jeans werden neu aufbereitet und zu neuem Leben erweckt. Heute spreche ich mit Constanze Klotz, kurz Conny, der Co-Founderin von Bridge & Tunnel. Das Label wurde bereits mit dem German Design Award, dem 25 Frauen Award und einigen weiteren Awards ausgezeichnet. Zu Recht, denn Bridge & Tunnel punktet auf so vielen Ebenen. Das Label ist nachhaltig, sozial und modisch. Conny ist eine Macherin. Wenn ich sie basierend auf unserem Interview in drei Worten beschreiben müsste, dann wäre es mutig, begeisterungsfähig und bodenständig. Die geballte Frauenpower von Conny könnt ihr euch nun in den nächsten knapp 40 Minuten selbst anhören. Viel Spaß und Sound up! Na, wie geht's?
Ja? Ganz gut. Schön, dich wiederzusehen.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist. Magst du dich gerne einmal vorstellen und sagen, was ihr mit Bridge & Tunnel genau macht?
Ja, das mache ich sehr gern. Hallo, ich bin Conny und ich spreche heute im royalen Wir. Nicht, weil ich irgendwie eine Persönlichkeitsstörung habe, sondern weil ich nur eine Hälfte des Gehirns von Bridge & Tunnel bin. Ich habe nämlich noch eine ganz tolle Mitgründerin an meiner Seite, meine Freundin Lotte. Bin aber heute sozusagen hier allein am Mikrofon. Und genau, wir haben vor knapp 5 Jahren unser Social Fashion Label Bridge & Tunnel gegründet und bei uns dreht sich alles um zweite Chancen und zwar arbeiten bei uns in unserem Label, wir sind in Hamburg zu Hause, nur Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt Probleme hatten, einen Job zu finden. Wir sagen gerne, dass diese Leute gesellschaftliche Handicaps haben. Dazu zählt für uns zum Beispiel eine Fluchtgeschichte oder wir haben eine Näherin, die ist gehörlos und wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen, die aus einer Langzeitarbeitslosigkeit kommen oder die auch vielleicht keine Qualifikation über ihr handwerkliches Geschick haben. Uns ist im bürokratischen Deutschland aber der Zettel egal. Alles, was für uns zählt, ist das Talent und die Lust zu lernen. Diese Menschen erhalten wir uns eine zweite Chance. Und zweite Chancen erhalten wir uns auch die Textilien, die wir verarbeiten. Das sind nämlich alles pre-loved Jeans. Ich finde den Begriff ganz schön. Wir sagen sonst immer used Jeans. Also es sind Jeans, die schon mal getragen worden sind. Ich finde, pre-loved bringt so schön auf den Punkt, was wir eigentlich bezwecken wollen, nämlich zu zeigen, ein Textil ist erst Müll, wenn man es auch als solches betrachtet. Also gerade in Jeans, jeder hat ja eine, wir Frauen haben sogar ein paar mehr, steckt ja auch oft eine Geschichte drin, bei Männern natürlich genauso. Und man kennt das vielleicht, wenn man endlich mal eine Jeans gefunden hat, die gut passt. Und dann geht die kaputt.
Ja,
das ist doch so, als zerbricht die erste Liebe. Ja. Und diese Pre-Loved Jeans, denen geben wir einen zweiten Look. Also wir machen sehr, sehr viele Gepäckstücke, also Hipbags, Weekender, Rucksäcke. Und unsere zweite Kategorie, die wir bedienen, sind Home-Textiles, also Kissen und Decken.
Okay.
Das ist Bridge & Tunnel, mit mir als einer Gehirnhälfte.
Sehr gut, vielen Dank. Ihr habt, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt euch auf Jeans spezialisiert. Liegt das daran, weil, wie du eben sagst, jede Jeans oder die meisten Jeans so eine kleine Vorgeschichte haben? Oder liegt es auch an dem Material, weil man das eben besonders gut recyceln kann?
Eher Letzteres. Also bevor wir die Idee zum Label hatten, hatten wir schon so ein bisschen mit Alttextilien rumexperimentiert, weil bei uns auf dem Gewerbehof ist sozusagen direkt nebenan eine Kleiderkammer. Und da haben wir immer schon gesehen, dass die wahnsinnig, wahnsinnig viel Jeans bekommen, was uns ein bisschen schon auch verwundert hat. Mittlerweile ist uns klar, dieser Planet erstickt in Jeans, vor allem in Blue Jeans. Es ist ja ein Textil, das sehr unnachhaltig hergestellt wird, wenn es eine konventionelle Jeans ist. Also Jeans ist ja nichts anderes als eine Baumwolle. Baumwolle ist eine Pflanze, die ganz schön fies unterwegs ist, denn sie braucht wahnsinnig viel Wasser. In der konventionellen Herstellung werden die Böden mit sehr, sehr viel Pestiziden behandelt. Dann, also ist schon ganz schön was passiert, der CO2-Abdruck schon ganz schön groß, bevor das Teil irgendwann, nachdem es gesponnen wurde, gefärbt wurde, produziert wurde, zu uns nach Europa oder nach wohin auch immer kommt. Und dann wird die Jeans, wenn es gut läuft, bei, glaube ich, vielen Menschen sowas wie eine Saison getragen. Mhm. So, und dann hat man dieses Produkt, das schon so eine lange Reise und so einen CO2-Abdruck hinter sich hat, und es wird entsorgt. Und die Kleider kamern quillen über. Wir haben mittlerweile verschiedene Textilkooperationen, wo wir immer das Gleiche, also uns schreiben auch ganz oft so, ist entweder Secondhand-Stores oder auch so Sozialkaufhäuser und sagen, wir haben so viel Jeans, wir kriegen die nicht los, können wir euch damit einen Gefallen tun, sagen wir mal, klar, her damit. Also das Material ist in Hülle und Fülle vorhanden und es ist aber auch eins, was sich gut verarbeiten lässt, das hast du genau richtig benannt. Also wir arbeiten ja im Patchwork-Verfahren, also man weiß das ja, wenn eine Hose kaputt geht, die ist so an den üblich verdächtigen Stellen kaputt, am Knie, am Pobbes, ja, oder unten am Saum, wo sie halt am Boden schleift. Das bedeutet aber, dass eigentlich die gesamte Rückseite des Hosenbeins und auch Vorderseite, Oberschenkel, Unterschenkel eigentlich noch unversehrt sind. Wir müssen dann aber trotzdem sozusagen Filets ausschneiden und die im Patchwork-Verfahren zu einer neuen Fläche zusammensetzen. Und da ist Jeans ein ganz dankbares Material, weil wir, also man kennt das ja vielleicht, wenn man so, also manchmal erzähle ich, dass wir Upcycling machen aus Jeans und dann sehe ich, über meinem Gegenüber so eine Denkblase aufgeht. Und der oder diejenige dann so, sieht man so richtig, dann so überlegt, sich Synapsen verknoten und dann so ein Bild im Kopf aufgeht. Ah, aus alten Jeans, da habe ich doch in der 8. Klasse mal so eine Hosentasche von einer Jeans abgelöst, um mir eine Handyhülle zu nehmen. Genauso was machen wir nicht, aber Patchwork wird leider oft mit, das ist ja unser Verarbeitungsverfahren, mit so was Buntem, Schrillen, weil es ja einzelne Streifen sind, verbunden. Und Blue Jeans ist deshalb sehr dankbar, weil wir innerhalb einer Farbfamilie bleiben und damit sozusagen große ähnliche Flächen durch das Patchwork-Verfahren produzieren können und auch mit den Blautönen spielen können. Also nicht mehr 50 Shades of Grey, sondern 50 Shades of Blue. Das macht auch den Designprozess, denn wir wollen ja wirklich zeigen, dass sich Kollektionsideen aus abgelegten Jeans fertigen lassen. Das macht diesen Prozess in jedem Fall einfacher, dass wir uns da so in einer Farbfamilie bewegen. Und das Material ist in der Regel auch haltbarer als jetzt ein T-Shirt oder so. Ne? Hat eine andere Festigkeit, kann man andere Sachen draus machen.
Kannst du einmal genauer erläutern, wie so ein Produktionsprozess, also von der Idee vielleicht der Kollektion bis zur Auslieferung, uns da einmal abholen, wie das aussieht?
Ja, jetzt habe ich ja gerade selber das Wort Kollektion im Mund genommen, obwohl wir eigentlich gar keine Kollektion machen. Das ist ein so Thema, was uns ziemlich umtreibt. Also Kollektion im klassischen Sinne sind ja also an Jahreszeiten angelehnt. Ne? Es gab irgendwann mal 2, dann gab es 4. Mit Aufkommen der Fast-Fashion-Industrie gibt es jede Woche eine neue Kollektion, ja, die man haben muss. Wir verstehen Kollektion als etwas Zeitloses, was uns lange, lange begleitet. Wir haben ungefähr 20 Produkte im Portfolio und uns gibt es jetzt schon fast 5 Jahre und da kommen jedes Jahr 2, 3 Produkte dazu, manche fliegen raus. Aber wir versuchen schon, Designs zu entwickeln, die uns möglichst lange begleiten. Also es ist eher ein Verständnis von Slow Fashion, das wir da haben. Und wenn wir unsere Produkte entwickeln, dann ist das schon immer ein ziemlicher Balanceakt. Also man muss sich vorstellen, wenn wir Hosen bekommen, wir arbeiten ja wirklich vom Hosenbein, dann müssen wir, und ist das ganz anders als in der herkömmlichen Produktion, weil Stoff wird normalerweise auf so Rollen angeliefert. Also die liegt, das sind ja so Meterbahnen, die werden ausgerollt, übereinander gestapelt, zugeschnitten. Das ist schön, wenn man so arbeiten kann, das können wir leider nicht. Wir müssen erstmal die einzelne Hose auftrennen, an den Seitennähten eine Fläche schaffen und können dann wirklich, es ist wirklich dann Handarbeit, jede einzelne Hose müssen wir einzeln zuschneiden. So arbeiten wir erstmal. Also vorher waschen wir natürlich die Hosen. Die meisten kommen auch gewaschen, aber manche muss man auch nochmal waschen. Und dann müssen wir sie auseinandernehmen. Also Materialaufbereitung ist schon mal ein großer Zeit- und dadurch auch Kostenfaktor bei uns. Und wenn es dann darum geht, aus den Hosenbeinen sozusagen ein Design zu machen, das findet ja schon im Vorfeld statt. Also dann hat Lotte, also die andere Gehirnhälfte von Bridge & Tunnel, die ist Textildesignerin. Sie hat sozusagen die Aufgabe, Designs zu entwickeln, die sich immer aus Streifen herstellen lassen, die nicht breiter sind als ein Hosenbein. Das heißt, man kann jetzt nicht ganz frei denken mit Upcycling, wie man das könnte, wenn man vom Meter arbeitet. Also zum Beispiel haben wir eine Decke, eine Tagesdecke, die ist 2,30 mal 2,30 Meter. Ich weiß nicht, aus wie viel Jeansstreifen die besteht, aber wir verarbeiten für die gesamte Decke über 20 Hosen.
Wow.
Ja, um erstmal auf so eine Fläche zu kommen. Mhm. Ja, es ist wirklich viel. Und deshalb muss man beim Designprozess immer schon mitdenken, wie kriegt man diese Streifenförmigkeit in ein Design überführt. Wir haben auch eine Jacke, da machen wir zum Beispiel kleinere Patches, sind keine Streifen. Man muss sich erstmal diese Fläche erarbeiten. Und dadurch, dass wir also von Used Jeans arbeiten, und das Hosenbein natürlich begrenzt ist, es sei denn, wir kriegen so XXXXL-Hosen, dann hat man mal ein bisschen mehr Stoff zur Verfügung, ist das Design limitiert. Also wir können jetzt nicht sagen, oh, voll toll, wir machen jetzt aus den Jeans, keine Ahnung, irgendwas, was Unterwäsche oder so. Ja, also man kann nur bestimmte Sachen machen, die sich dann aus dieser Technik anbieten. Das geht für manche Produkte besser als für andere. Wir fühlen uns sehr wohl eben in dem Accessoire-Bereich, auch weil es ein langsamerer Bereich ist. Ich tausche einen Rucksack oder eine Reisetasche nicht so schnell aus, ja, wie jetzt ein T-Shirt oder eine Jacke. Also Jacke ist das einzige Fashion-Teil, was wir haben. Und genauso ist es im Home-Bereich. Ein Kissen begleitet uns eigentlich auch länger, mhm, ja, als jetzt irgendwie ein anderes Klamottenteil. Und deswegen ist bei uns sozusagen der Fertigungsprozess von der Hose zum fertigen Designprodukt schon immer so ein Ineinandergreifen von, was wünschen wir uns und was ist überhaupt möglich. Also man kann nicht ganz frei denken.
Ja.
Aber es macht mega viel Spaß. Also
ja, das glaube ich. Ihr schreibt auf eurer Website, dass es ein Irrglaube ist, dass recycelte Produkte günstiger sind als die Metaware. Liegt das daran, dass der Prozess, so wie du auch gerade beschrieben hast, ja auch schon mal zeitintensiver ist, weil alleine das Auftrennen und Zusammenschneiden und so weiter? Oder hat das auch noch einen anderen Hintergrund?
Das hat vor allem diesen Hintergrund, dass die Materialaufbereitung lange, lange dauert. Also es gibt ja auch recycelte Materialien, die dann wieder auf Meta liegen. Wir machen ja Upcycling, ne? Also wir nehmen Teile, die schon einen Schnitt haben und machen daraus was Neues. Ja. Das ist einfach zeitintensiv, bis man erstmal starten kann. Wir bekommen, also manchmal werden wir gefragt, man kann sich auch jedes unserer Produkte aus seinen eigenen Pre-Loved-Jeans fertigen lassen. Also wenn man eine Hose hat, mhm, an der man sehr gehangen hat. Oder in letzter Zeit haben wir interessanterweise sehr viele Mails bekommen von Leuten, wo ein Familienmitglied verstorben ist. Mutter, Vater oder so. Und die dann sich überlegen, was machen sie mit den alten Hosen. Mich rührt das immer sehr und dann lassen die sich halt aus der Hose vom Papa ein Kissen machen oder eine Reisetasche, sodass der Familienangehörige noch bei einem ist. Ich finde das eigentlich total schön. Und diese Produkte, da wurden wir, das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber vor ein paar Jahren erinnere ich das immer gefragt, ich schicke euch jetzt meine eigene Hose zu, dann müsste das Teil doch günstiger sein, weil das Material kommt ja dann umsonst. Und dann haben wir gesagt, nein, wir kriegen auch die ganzen anderen Hosen alle gespendet. Wir bezahlen dafür kein Geld, sondern das, was kostet, ist die Aufbereitung des Materials, um erstmal ins Machen kommen zu können. Ja. Das ist tatsächlich ein Punkt, warum Upcycling-Labels, glaube ich, kosten höher oder kostenintensiver unterwegs sind als jetzt herkömmliche Brands. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eine lokale Produktion mitten in Hamburg haben. Wir zahlen tarifliche Löhne. Das ist uns sehr, sehr wichtig, sind damit über Mindestlohn. Und ich glaube, dass die Arbeit von Textilarbeitern und Arbeiterinnen weltweit halt viel zu wenig wert ist und die Menschen viel zu wenig Geld bekommen. Ja. Entsprechend sind auch die Verkaufspreise, die wir kennen, viel, viel, viel zu günstig. Und wenn auch textile Arbeit mehr wert wäre, würde sich das auch in den Verkaufspreisen niederschlagen. Deswegen sagen wir gerne, wir glauben nicht, dass faire Mode zu teuer, sondern herkömmliche Mode viel zu günstig ist. Aber es ist etwas, was noch nicht so gelernt ist. Es ist ein bisschen so wie, glaube ich, wie jetzt regionales Essen zu kaufen, ja, oder wenn man Fleisch isst, auf Biofleisch zu setzen. Weniger ist mehr. Das gleiche Prinzip ist auch bei der Mode. Und es hat so lange gedauert, bis es mal nicht mehr schräg angeguckt wurde, weil man saisonales Essen kauft oder noch einmal in der Woche Fleisch isst, was weiß ich. So viele Jahrzehnte. Und das ist eben ein Prozess, der Modeindustrie noch bevorsteht, der aber unbedingt notwendig ist, weil die Modeindustrie echt ein richtiges Problem hat. Also ne, sie tritt Menschenrechte und das Klima mit Füßen. Ja. Es ist eine riesige Industrie mit wahnsinnig krassen Auswirkungen für Mensch und Klima. Und es ist so wenig bewusst. Alle sind dabei involviert, weil die wenigsten, die ich kenne, sind als Nucky-Dice unterwegs. Also alle müssen sich in eine Kleidung hüllen. Manche machen das bewusster als andere oder besitzen nicht so viel. Ja, für viele ist es auch ein Hobby geworden, möglichst viele Teile zu haben, die man aber leider oft nur kurz trägt. Das merkt man auch an Abgabestellen für Alttextilien. Und deswegen ist es uns so wichtig und finden wir es so spannend, mal einen Gegenentwurf aufzuzeigen. Wie sieht das aus? Natürlich können und wollen wir ja gar nicht sagen, holt alle die Produktion zurück nach Europa. Ich würde es schon toll finden, wenn das hier wieder wächst. Es gab ja auch früher viele Produktionsstätten in Deutschland. Aus Kostengründen sind die ja alle ins Ausland abgewandert. Aber letztlich müssten ja auch die Textilarbeiter und Arbeiterinnen in Bangladesch oder Myanmar oder in China ganz anders vergütet werden für das, was sie tun. Und wir versuchen das hier im Kleinen wie unter so einem Brennglas eigentlich durchzuspielen. Was bedeutet eine faire textile Produktion und auch ein achtsamer Umgang mit den textilen Ressourcen?
Ja, sehr cool auf jeden Fall.
Und das kostet dann einfach ein bisschen was, ne?
Das stimmt. Aber dann hält es, also dafür, genau, ist es ja auch nachhaltig. Die Mitarbeiter, die ihr habt, zwei Fragen. Genau. Die erste Frage wäre, wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen? Und die zweite Frage daran angeknüpft, du hast ja gesagt, das sind eben Menschen, die auf dem ersten Arbeitsweg keine Stelle gefunden haben. Arbeitet ihr da zusammen mit der Agentur für Arbeit oder habt ihr einfach eure eigenen Stellenausschreibungen oder wie findet die Verknüpfung statt?
Genau, also wir sind jetzt insgesamt 11 Leute bei uns im Unternehmen. 7 davon arbeiten in der Produktion, alle in Teilzeit, weil alle Familie haben und das sich dann besser vereinbaren lässt und viele auch viele, viele Jahre ohne Arbeit waren und man dann mit einer Halbtagsstelle doch auch, glaube ich, besser startet, als wenn man dann wie gleich 30 oder 40 Stunden unterwegs ist. Die Menschen sind so aus, weiß nicht, durch Mundpropaganda letztlich bei uns gelandet. Wir haben aber auch eine sehr enge Kooperation mit dem Jobcenter. Es ist ganz interessant, als wir ganz am Anfang das erste Team zusammengestellt haben, das ist jetzt auch fast 5 Jahre her, haben wir überlegt, wie finden wir denn die Leute, von denen wir wussten, dass sie es gibt, weil es gab mal so eine Situation, das ist so der Entstehungsmoment unseres Labels. Lotte und ich haben vor so einem Coworking-Space für Mode- und Textildesigner betrieben in Wilhelmsburg, wo auch jetzt das Label zu Hause ist. Cool. Und wir haben dann irgendwann mitbekommen, dass es einen deutsch-türkischen Nähclub gibt in Wilhelmsburg. Das ist eine Insel, über die man nur durch Brücken oder über Brücken oder durch einen Tunnel kommt. Deswegen heißen wir auch Bridge and Tunnel. Also wir hörten, auf der Insel gibt es einen deutsch-türkischen Nähclub, der sich in der Moschee zum Nähen trifft einmal in der Woche. Und dann haben wir gesagt, oh Leute, kommt auch zu uns. Wir haben hier voll das Profi-Equipment. Ihr müsst nicht eure Haushaltsnähmaschinen, die Moschee tragen, Tische zusammenschieben und so weiter. Und dann kamen die Frauen und dann haben wir halt gesehen, wie wahnsinnig, wahnsinnig toll die nähen konnten. Gerade die türkische Hochzeitsmode, also viele haben Hochzeitskleider, ist ja sehr opulent. Ja. Haben die wirklich ganz tolle handwerkliche Arbeit sozusagen geleistet da in ihrem Club. Und gleichzeitig haben wir uns befragt, die kamen nämlich immer mittwochs vormittags. Warum haben die Zeit, mittwochs vormittags zu diesem Treffen zu gehen? Das lag eben daran, dass viele der Frauen keinen richtigen Job hatten und auch auf absehbare Zeit keinen bekommen würden, obwohl sie teilweise seit 20 Jahren in Deutschland waren. Das heißt, wir wussten, es gibt die Menschen, die das Talent haben, aber eben jetzt nicht das nötige Papier, das sagt, ich kann denen, aber nie eine Ausbildung dazu gemacht. Und als wir dann uns aufgestellt hatten und gesagt hatten, okay, wir machen wirklich da ein Label draus, wir brauchen eine Anschubfinanzierung, das war ja schon irgendwie anstrengend genug. Dann hatten wir das Geld eingesammelt, es ging darum, ein erstes Team zu finden. Da haben wir dann, hat ein Wochenblatt über uns berichtet, die haben uns kurzerhand irgendwie zu Covergirls gemacht und gesagt, hier sind zwei Frauen, die suchen Näher und Näherinnen, die nähen können müssen, aber dazu keine Ausbildung gemacht haben müssen. Und auf diese Anzeige, wir hatten gehofft, dass sich ein paar melden, haben sich sehr viele gemeldet, nämlich insgesamt 60 Leute.
Wow, okay.
Und dann waren wir total überfordert, haben wochenlang ganz viele Menschen zum Probenähen eingeladen, haben geschaut, wer passt da zu uns. Und am Anfang konnte das Jobcenter uns da auch noch nicht so unterstützen, weil das Jobcenter natürlich nach aufgeschriebenen Qualifikationen geht. Die sehen im Lebenslauf, die Person hat das und das und das gemacht, also vermittle ich sie in die Richtung. Das war dann schon auch ein Lernprozess für beide Seiten von uns, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt hier ganz tolle Leute, aber nach ihrem Lebenslauf hättet ihr die nie zu uns vermittelt. Mhm. Weil man ja nicht nach Hobbys vermittelt, was eigentlich schade ist. Und mittlerweile haben wir da echt eine tolle Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, die versuchen dann auch so ein bisschen rechts und links zu schauen und finden auch übers Jobcenter Mitarbeiterin. Ich meine, jetzt ist die Produktion sowieso gerade aber auch ausgelastet, aber wir haben immer viel über Multiplikatoren, über Orte, wo Deutsch gelernt wird, über Vereine, die sich für Geflüchtete einsetzen und so weiter und so fort, unsere Mitarbeiterinnen gefunden und wollen die auch gar nicht mehr hergeben.
Sehr gut.
Die jetzt bei uns arbeiten. Das sind echt tolle Leute.
Cool, sehr schön. Letztes Wochenende war ja das Black Friday-Wochenende, angestoßen oder weitergeführt, glaube ich, mit dem Cyber Monday und was es so alles gibt.
Ja, habe ich auch gedacht, was es so alles gibt. Krass.
Ja, und auch so, ja, wirklich so unnötig. Ich glaube, Amazon hat über 4 Milliarden extra Umsatz gemacht und damit Rekorde. Also wirklich Wahnsinn, erschreckend. Es gibt ja einige ja, ich nenne es jetzt mal übergreifend soziale, nachhaltige Unternehmen, die das so ein bisschen boykottiert haben. Andere haben, ich kenne einen Online-Shop, der hat komplett den Tag geschlossen. Da konnte man gar nichts
kaufen. Ja, wir auch.
Andere. Okay, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Habt ihr da auch, wie ihr dazu steht und habt ihr da irgendwas gemacht?
Ja, genau. Wir haben auch den Shop zugemacht. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Wir haben sowieso ganzjährig eine No-Sales-Ever-Policy. Für uns ist Arbeit immer gleich viel wert. Deswegen gibt es bei uns nie Rabatte. Wenn es mal was zu feiern gibt, schenken wir lieber noch was obendrauf. Aber wir weigern uns, Sachen günstiger zu machen, weil die werden nicht schlecht, wenn wir keine Saisonware.
Ja.
Und genau, wir haben letztes Jahr schon unseren Webshop zugemacht und dann auch mal gesagt, ach Leute, kommt halt Donnerstag oder Samstag. Das ist ja letztlich nur ein Tag. Es hat aber dann doch viele überrascht. Und ich finde es cool, dass es, wir waren da sicherlich nicht die Ersten, die es gemacht haben. Ich habe es dann auch bei ein paar anderen Brands gesehen und fand es mega cool. Ich hatte das Gefühl, dieses Jahr haben es noch ein paar mehr Shops auch gemacht. Und letztes Jahr haben wir es mit der Aktion aber tatsächlich sogar ins ARD Morgenmagazin geschafft. Und ich erinnere, dass die Journalistin, die uns damals besucht hat, es gar nicht fassen konnte, wie wir am Black Friday den Shop zumachen. So nach dem Motto, euch gehen doch ganz viele Umsätze flöten. Und ich glaube, die Kundschaft, die bei uns kauft, ist aber sowieso überhaupt nicht so Sales-getrieben oder Rabatt-getrieben. Für die ist es wirklich egal. Dann kommen sie halt am Samstag wieder und kaufen ein.
Ja.
Aber es hat uns natürlich gefreut, dass man mit so einer Aktion wirklich auch ein Statement mal setzen könnte, um zu sagen, Leute, überlegt genau, was ihr braucht. Ich habe gar nichts gegen Rabatte. Also wenn ich mir unbedingt was wünsche und schon Ewigkeiten darauf spare und weiß, an dem einen Tag gibt es das günstiger, was weiß ich, wenn man sich noch einen Fernseher oder sowas kaufen oder was auch immer es ist. Es ist total fair, dann zu sagen, ich nehme den Rabatt mit, um Gottes Willen. Es geht nicht darum, gar nichts zu kaufen. Aber wenn man sieht, dass die Leute wie betäubt kaufen, einfach nur, weil es günstig ist, gar nicht, weil sie es brauchen. Und dann setzt der ganze Rattenschwanz wieder ein. Ja, da hat man viel zu viel davon zu Hause. Die Hälfte schickt man wieder zurück. Ja. Wie oft wird retourniert? Ich glaube, dass einfach sehr, sehr viele Leute durch die Rabatte, die am Black Friday rausgeballert werden, so viele Dinge kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Also wie gesagt, ich finde es total fair, wenn man sowieso was möchte und kann es dann ein bisschen günstiger erwerben, man hat schon lange drauf gespart, dann ist das natürlich ein willkommener Anlass. Wenn man einfach nur einkauft, weil Rabatte rausgeschleudert werden wie Konfetti und man dann viel zu viele Dinge hat, die man hinterher wieder retourniert. Retouren werden ja auch gerne mal vernichtet. Das ist ja auch ein sehr, sehr dubioses Geschäft. Also dann ist der Black Friday eine große Umweltkatastrophe, wenn man so will, die wir in keinem Fall supporten wollen. Wir sind ja auch ein Label, das von seinen Verkäufen lebt. Also wir sprechen uns gar nicht gegen Konsum aus, aber wir sprechen uns gegen einen Konsum aus, der rauschhaft ist und nur sozusagen so eine Gier bedient, weil es vergünstigt ist, kaufe ich es, ich nutze es vielleicht aber nicht, es landet nach ganz kurzem Tragen schon wieder in der Tonne. Darauf haben wir keinen Bock.
Ja, sehr cool. Ja, ich habe vor kurzem, eine Woche vor Black Friday, einen Artikel gelesen, in dem ging es darum, dass die Leute, die sagen, dass der Black Friday negativ ist, in welcher Form auch immer, dass es doch eine sehr arrogante und privilegierte Ansicht war, so stand es im Artikel, weil das ja nur eine Aussage ist, die von Leuten getroffen wird, die es sich auch ohne Rabatt leisten können und da jetzt quasi aber aufgrund ihrer privilegierten Situation darauf verzichten können. Ich sehe es wirklich anders. Ich habe da noch relativ lange über den Artikel nachgedacht, weil ich auch kein Fan von Black Friday bin und mich dann auch hinterfragt habe und überlegt habe, okay, bin ich jetzt auch einer dieser arroganten Leute, die das irgendwie doof findet? Aber ich muss sagen, also sicherlich gibt es natürlich die Leute, die, bei denen das aus finanziellen Gründen natürlich nochmal was anderes ist, aber ich glaube trotzdem, zum einen erzieht man sich ja auch die Leute dahin, extra irgendwie darauf zu warten, darauf zu sparen und zum anderen muss man halt auch leider sagen, dass viele Artikel im Vorfeld extra erhöht werden,
damit
dann so ein Streichpreis drauf gemacht wird, so nach dem Motto, jetzt ist es günstiger, unterm Strich ist es aber gar nicht günstiger, also und deswegen, also ja, bin ich dann auch nach wie vor kein Freund von Black Friday geworden.
Total, ja, ich finde, es ist total richtig, aber zu sagen, für viele Leute ist es ist das auch was Tolles, wenn es mal Rabatte gibt. Ich finde das total fair. Es ist ja auch leider, ist ja auch faire Mode in vielen Bereichen immer noch eine privilegierte Diskussion, einfach weil die Klamotten im Vergleich zu konventionell hergestellter Mode natürlich teurer sind. Und da kann man keinen Vorwurf draus machen, wenn er sie nicht kauft, weil es das Portemonnaie nicht hergibt. Also oft reden wir auch mit Studenten oder so und da sagt man, klar, ich hatte im Studium auch nicht viel Geld, um da jetzt vielleicht zu sagen, ich kaufe mir gute Qualität, die mich lange begleitet. Da will man ja noch auch mehr ausprobieren und sich austesten, welcher Style zu einem passt. Aber es gibt ja auch Alternativen. Ja, man kann Secondhand kaufen, man kann Kleider tauschen, man kann leihen. Es gibt verschiedene Varianten. Aber Leute, die wirklich wenig Geld haben, zum Beispiel denke ich da oft an unsere Mitarbeiterin, für die ist es zum Beispiel viel, viel toller, wenn sie eigenes Geld verdienen und können sich neue Kleidung bei, sagen wir mal, Kick oder so kaufen, als in Secondhand-Laden zu gehen. Weil für die hat das nichts mit Vintage und Schatzsuche zu tun, sondern mit Bedürftigkeit. Mhm. Also die wollen dann gerne die neue Ware. Und es ist auch schön für die, wenn die ihren Kindern nicht nur ein T-Shirt, sondern vielleicht fünf kaufen können. Also ich finde, da muss man schon sehr wohl differenzieren. Und ich finde aber auch deshalb, dass es unbedingt politische Strategien braucht, um faire Mode auch für alle zugänglich und erschwinglich zu machen. Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass man mehr bezahlt, wenn man richtig in Anführungszeichen kauft und weniger bezahlt, wenn man sozusagen die Machenschaften der Fast-Fashion-Industrie unterstützt. Also wäre es nicht cool, es wäre genau andersrum, ja? Also wenn die Politik die fairen Player unterstützen würden und so auch letztlich Leute mit kleinem Portemonnaie subventioniert faire Mode kaufen könnten und Fast-Fashion eigentlich teurer wäre. Ich glaube, dann würde sich das schon ganz von alleine einpendeln.
Ja, absolut, bin ich komplett bei dir. Ja, vor allen Dingen, weil halt auch eben, wie du ja auch eben schon gesagt hast, bei der Mode ist halt so viele negative Aspekte. Es ist ja nicht nur, dass die Mitarbeiter ausgebeutet werden, oft in den entsprechenden Ländern, sondern ist auch Umwelt. Ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal die Bilder von irgendwie roten Flüssen gesehen, wo das Wasser reinfließt und so weiter. Da gäbe es ja eigentlich super viele Incentives quasi für die Politik da.
In jedem Fall. Und es gibt ja auch andere Branchen, wo es auch Incentives braucht, wenn man an den Energiesektor denkt. Ich finde es auch immer ein bisschen zu leicht, das alles auf den Konsumenten und die Konsumentin abzuschieben und zu sagen, die Leute müssen nur anders kaufen, dann reguliert die Branche sich schon von selbst. Mhm. Das ist nur ein sehr kleiner Teil des sehr komplexen Geschehens.
Ja. Total. Genau. Ich habe noch ein paar Fragen zu dir oder zu euch als Gründerin. Ja. Die erste Frage wäre, woher ihr beide euch kennt.
Haha, also Lotte und ich kennen uns, ich lache deshalb so dreckig, Lotte und ich kennen uns von einer Motto-Party zum Thema fiese Friese. Ich trug mit so einer Küchenpapierrolle einen sehr, sehr hohen Palmstock und Lotte trug künstliches Achselhaar und wir haben dann auf der Party sehr schnell festgestellt, dass wir gleich einen Humor teilen. Und waren dann mal lose über Facebook befreundet. Und als der Coworking Space, von dem ich vorhin erzählt habe, startete, ich habe den damals in meinem alten Job, ich habe eine Kulturwissenschaftlerin, habe lange in der Stadtplanung gearbeitet und da Kultur- und Kreativprojekte betreut. Und dieser Coworking Space, das war so mein Projektbaby. Ich habe den konzipiert und dann mit einer Trägerschaft, mit einem Träger namens Passage gefunden, der jetzt auch bei unserem Label noch die Trägerschaft hat und ich kann zum Beispiel nur mit der Hand nähen, ich kann gar keine Nähmaschine bedienen, also war es völlig klar, ich kann auch kein Textil-Coworking-Space alleine leiten und habe dann unter anderem auf Facebook geteilt, dass wir jemanden suchen, der uns supportet im operativen Bereich und da hat Lotte mir wirklich nach 2 Minuten oder so eine E-Mail geschickt, weil wir eben noch auf Facebook lose befreundet waren, der E-Mail stand, liebe Conny, du suchst mich. Sie war nämlich kurz vorher nach Wilhelmsburg gezogen und hatte sich ans Universum gewendet und gesagt, sie sucht einen Job hier auf der Insel und dann kam mein Posting und das sollte dann irgendwie so sein. Also von der fiesen Friese hin zur Sozialunternehmerin.
Ja, cool. Ich glaube, das ist tatsächlich so die beste Kennenlerngeschichte von Gründern, die ich cool. Ihr seid mit dem 25 Frauen Award ausgezeichnet worden von Edition F, Handelsblatt und Zeit Online. Macht dich das stolz, auch vor allen Dingen als Frau als Vorbild voranzugehen?
Also bestimmt. Ich weiß nicht, wir haben immer so ein bisschen, also sagen wir mal so, wir freuen uns natürlich über jede Auszeichnung, die wir bekommen. Ob es jetzt extra ein Award ist für Frauen oder nicht, ist für uns sekundär, weil für uns kommt es immer auf die Sache an. Wir hassen zum Beispiel Interviews, wo wir gefragt werden, wie wir denn unser Unternehmertum mit unseren Familien vereinbaren. Wir haben beide 2 Kinder. Mhm. Weil wir immer denken, das wird nie im Leben ein Mann gefragt. Warum soll wir dazu Stellung beziehen? Und natürlich finde ich es toll, wenn es extra Preise für Frauen gibt, keine Frage. Ich finde, Frauen, gerade Frauen, die gründen, sollte man in jedem Fall supporten. Aber es geht ja letztlich auch um das Thema. Also mit welchem Thema wird gegründet? Und dann, wir waren zum Beispiel total stolz, als wir den German Design Award gewonnen haben, weil das unser Design adelt und wir fanden es natürlich mega, den Preis zu bekommen, aber da jetzt sozusagen extra zu sagen, wir sind eine Frau und das ist jetzt nochmal erwähnenswert, das ja, das spielt jetzt für uns eine untergeordnete Rolle. Ja. Wir machen einfach gerne und wir glauben an die Themen, die wir umsetzen. Und wenn es Männer gibt, die das Thema bewegen, auch sehr gerne. Aber ich finde es natürlich toll, wenn Augenmerk auf Frauen gelenkt wird. Klar.
Ja. Ja, ich glaube, also kann das gut verstehen. Ich finde es auch einen sehr coolen Award und finde es auch total gut, dass Female Entrepreneurship gepusht wird in vielerlei Hinsicht in Medien. Ich denke manchmal auch, dass, also jetzt gar nicht auf den Award bezogen, sondern losgelöst davon, manchmal ist ein bisschen zu vieles. Ich habe auch eine Freundin, die ist, die hat Maschinenbau studiert und sie erlebt es total oft, dass dann auch gefragt wird, wow, so du allein unter den Männern, das ist ja toll, wo sie sich auch sagt, also ich leiste doch hier genau das Gleiche, wieso wird das jetzt erwähnt, dass ich eine Frau bin? Oder auch wenn sie bei Bewerbungsgesprächen sagt, sie halt auch manchmal weiß sie gar nicht, ob sie eingeladen wird, weil aufgrund ihrer Leistung oder ob sie eingeladen wird aufgrund ihres Geschlechts und so. Ja. Das ist dann schon manchmal ein bisschen die Kehrseite. Auch wenn ich es wichtig finde, wirklich da auch medial irgendwie voranzukommen oder die Sache voranzubringen, aber das ist dann immer so ein bisschen das Negative, ne?
Ja, es ist gar nicht negativ, aber wir betonen das jetzt nie so über. Ich meine, wir sind eh ein reiner Frauenbetrieb. Also wir haben einen Quotenmann bei uns in der Produktion und sonst sind wir eh alle, ein reines Frauenteam. Das ist für uns, glaube ich, irgendwie so selbstverständlich, dass wir das nicht nochmal extra betonen müssen, wenn aber jemand diese Perspektive einnimmt, weil es ist ja tatsächlich so, es gibt ja, also auch rein statistisch betrachtet, viel weniger Frauen, die gründen als Männer. Es hat natürlich ganz, ganz viele Gründe, warum das so ist. Deswegen ist es natürlich gut, die zu zeigen, die es trotzdem machen. Aber ich glaube, mich stört immer eher so der Vergleich. Also, weil ich finde, durch den Vergleich kommt das, was man macht, so ein bisschen kurz.
Ja, total. Genau. Gab es irgendwann mal bei dir oder bei euch so den Moment in den letzten Jahren, wo ihr auch mal gezweifelt habt und dachtet so, oh, was machen wir hier gerade eigentlich?
Klar, ständig. Also nicht gezweifelt. Wir sind total überzeugt von dem, was wir tun, also wirklich. Aber wir haben natürlich mit krassen Herausforderungen zu kämpfen. Wir sind ja ein Social Business, also wir versuchen, gesellschaftliche Themen mit unternehmerischen Mitteln zu lösen. Und das ist ein sehr ungeübtes Feld. Also ich sage gerne, dass wir so Weltenwandler sind. Wir sind für manche nicht wirtschaftlich genug, für andere nicht sozial genug, weil wir ein wirtschaftliches Endprodukt haben. Und diese Kombination ist einfach schon knackig. So, wir müssen uns da ständig neu erfinden und irgendwie auch mal Wege beschreiten, die jetzt noch nicht so gleich, die man erstmal freischlagen muss, sozusagen. Ja. Und das macht es manchmal kompliziert oder herausfordernd, aber wir zweifeln nicht an unserem Tun. Und der Weg ist einfach manchmal, man braucht viel Kraft, man braucht viel Durchhaltevermögen, langen Atem. Und ich bin da immer wieder heilfroh, dass wir zu zweit auf dieser Reise unterwegs sind, weil wir echt ein super Team sind, Lotte und ich, und uns immer gegenseitig, ja, sehr supporten und im Gespräch. Aber wir machen also wahnsinnig oft, also wir scherzen oft, dass wir, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, ein Gehirn haben. Haben wir wirklich. Also wir ticken total gleich, wir können uns aber auch gegenseitig immer helfen, wenn bei dem einen Mann Knoten nicht aufgeht, ne, dass dann der andere hilft, den zu lösen oder dann ein bisschen nach vorne geht. Also da haben wir ein sehr gutes Miteinander und deshalb, es würden nie beide gleichzeitig zweifeln. Einer hält bei uns immer die Fahne hoch.
Na gut. wolltest du schon immer Gründerin werden und wenn ja, auch irgendwie in dem, ich sag mal, Impact-Bereich oder kam das dann irgendwann so mit der Idee?
Ich glaube, ich wollte nicht unbedingt Gründerin sein, aber ich wollte immer schon in meinem Leben was bewegen. Ich finde den Gedanken so schön, dass man, also ich bin große Verfechterin davon, dass man was tut, wofür man brennt, wofür man eine Leidenschaft hat. Ja. Und dass sich das jetzt so ergeben hat, dass wir ein eigenes Label haben, hätte ich im Leben nicht gedacht, wenn mir das einer vor ein paar Jahren erzählt hätte. Jetzt ist es das Normalste, was ich mir vorstellen kann. Und ich genieße das total. Und ich war neulich in so einem ganz interessanten Coaching, so ein Programm von der UN und der Do School in Berlin. Da bin ich irgendwie mit reingerutscht. Und da gab es so eine Keynote von einem vom echt coolen Typen, der gesagt hat, eigentlich müsste man sich auf seinem Handy so einen Celebration-Buzzer installieren. Ich fand das Bild so großartig. Ich mir vorstelle, einmal in der Woche würde so ein Buzzer aufploppen, der sagt, Celebrate your success. Weil ich finde, das ist so toll, sich regelmäßig mal daran zu erinnern, was man eigentlich schon geschafft hat und nicht so zu überlegen, was könnte noch besser laufen und noch besser laufen. Also ich bin total stolz, wie weit wir es gebracht haben, Lotte und ich. Und mit nicht nur wir natürlich, sondern unser Team, da stehen ja viel mehr Leute dahinter. Es macht total Spaß, was etwas zu machen, was ein größeres Ziel verfolgt, als einfach nur Designs zu verkaufen. Also Stichwort Impact. Wir schreiben zum Beispiel jedes Jahr einen Social Reporting Standard. Das ist halt die Alternative zum Geschäftsbericht, wo wir unseren Social Impact messen. Und genau, ich finde das einfach total spannend zu sehen, wie man die Themen, die uns bewegen, das ist es nämlich, Menschen in Arbeit zu bringen, die sonst kaum eine Chance haben, da reinzukommen und sie über ihr Talent zu professionalisieren, was man damit bewirken kann und wie man mit diesem Thema gesellschaftlich wirken kann. Und im größeren Bild betrachtet geht es uns natürlich darum, Modeindustrie anders zu denken in der Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen und wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und das fühlt sich genau richtig an. Aber wenn mich das jemand zum Abi gefragt hätte, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich mal Unternehmerin bin. Nein, aber ich finde es total super. Lotte und ich sind aber auch so Macherin. Wir sind jetzt nicht so, wir haben es einfach mal ausprobiert. Also ich glaube, viele, die überdenken den Schritt, kann ich mir vorstellen, zu gründen, vielleicht viel krasser, das war bei uns gar nicht so. Das Thema lag so auf der Hand, das hat uns total entflammt, wir hatten total Lust, das auszuprobieren. Und dann kam so eins nach dem anderen, dann waren wir erst noch in der Konzeptionsphase, haben wir schon Preis gewonnen und das klingt jetzt so leicht dahingesagt, wir haben es natürlich auch immer wieder kommuniziert und so, aber es sind ganz viele Dinge passiert, die uns gesagt haben, bleibt am Ball, das ist, ihr habt ein super Thema, macht das weiter und das treibt uns bis heute an. Und ja, jetzt sind wir heute an dieser Stelle. Schon toll.
Ja. Und ihr habt das am Anfang aber parallel noch zu euren alten Jobs gemacht. Oder beziehungsweise du. Ich glaube, bei Lotte war es ja, wenn ich es gerade eben richtig rausgehört habe, so, dass sie zu dem Zeitpunkt keinen Job hatte.
Ne? Doch, wir waren ja beide, wir haben beide im Coworking Space gearbeitet. Mit weniger Stunden. Und ich hatte noch eine halbe Stelle an der Uni. Und Lotte hat aber mehr Stunden im Coworking Space gehabt. Und irgendwann hat das Label dann so viel Raum eingenommen, dass wir den Coworking Space sozusagen nicht mehr machen. Sondern jetzt eben uns Vollzeit dem Label widmen. Genau.
Okay. Du bist ja logischerweise sehr eng auch mit dem im Austausch mit deinen Mitarbeitern. Das heißt, du bekommst ja auch die, ich möchte es jetzt gar nicht Schicksal nennen, weil ich das gar nicht so abwerten möchte, falls es abwerten klingt. Aber du bekommst ja auf jeden Fall die Lebensgeschichte der Leute mit. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich dann auch jetzt viel Freude und viel Dankbarkeit erfährst von den Leuten, dass sie jetzt eben eine zweite Chance bekommen hat. Macht dich das trotzdem, also weil du ja jetzt wirklich täglich siehst, was möglich ist, macht dich das manchmal auch ein bisschen sauer, wenn du dir dann halt überlegst, wie viele Leute da draußen, ich meine, du hast selber gesagt, ihr hattet 60 Bewerbungen. Also es scheint ja draußen noch viel Potenzial zu geben. Macht dich das sauer, dass du eben siehst, dass da vielleicht auch nicht genug politisch auch irgendwie vielleicht ein Stück weit getan wird?
Ach, ich glaube, das Jobcenter müht sich schon ganz schön ab, Perspektiven für Menschen zu finden. Ich glaube, es ist eher so ein größeres Recruiting-Thema, das ich vorhin schon angesprochen habe. Also wonach, in was vermittelt man denn Menschen überhaupt rein? In Deutschland ist es ja auch so, dann gibt es eine Maßnahme, in der sollen Menschen wieder vorsichtig an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Und das sind ja oftmals Sachen wie, dann wird man in der Parkpflege eingespannt oder es gibt solche Nähprojekte oder. Das muss ja oft auch niedrigschwellig sein, um die Leute erstmal leicht zu belasten und zu gucken, was kommt dann so danach. Also ich habe da jetzt gar keinen Ärger sozusagen, wie wir da politisch unterwegs sind. Ich würde es eher interessant finden, wenn Großunternehmen, also wenn man sozusagen die Verantwortung nicht immer nur so Richtung Jobcenter schieben würde, sondern auch mal aus Unternehmenssicht überlegen würde, wie recruiten wir eigentlich? Ja, warum muss jeder da einen Lebenslauf und ein Zeugnis vorlegen? Warum kann ich nicht eher auch mal nach Talenten oder Neigungen gehen? Wie kann ich anders auch herausfinden, was die Leute eigentlich können? Das ist natürlich bei uns leichter. Man kann ja einfacher jetzt testen, wie gut jemand nähen kann, ohne dass er eine Ausbildung gemacht hat, wenn man ihn an die Nähmaschine setzt, als wenn man jetzt sagt, du hast eine Zahnarztpraxis und stellst jetzt jemand ein, der einfach nur Lust hat, auch Zahnarzt zu sein. Klar, das geht natürlich nicht in allen Bereichen, aber das finde ich interessant. Also wie denkt man eigentlich über über Talente, über Geschicklichkeiten, die Menschen mitbringen und wo kann man die, wie kann man die erstmal selber herausfinden, aber wie kann man sie dann auch in Richtung Job eigentlich transportieren? Da würde ich mir wünschen, dass es da auch unkonventionellere Ansätze in der herkömmlichen Wirtschaft einfach geben würde. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht nur der öffentlichen Hand immer zuschieben.
Ja. Ja, bin gespannt, ob und wie sich das wandelt.
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass dann Wandel wahrscheinlich stattfindet, aber dass das sehr, sehr langsam und zäh ist. Genau. Also ist meine persönliche Einschätzung.
Ja, ich weiß es natürlich gut, das Thema Diversity wird ja auch immer wichtiger, zu Recht, in Unternehmen. Ist dann ja auch immer eine Frage der Definition. Wie breit denkt man Vielfalt? Hört das dann mit dem Thema Qualifikation auf oder inkludiert es das? Aber ich glaube schon, jetzt auch alles andere als ein Personaler, ne? Also die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, verstehen ja auch ihren Job, aber das wäre natürlich schon toll, wenn es da auch unkonventionellere Wege gäbe, Menschen zu finden, die sicherlich sehr oft großen Reichtum in eine Firma bringen. Und bei unseren Mitarbeitern ist es natürlich total toll zu sehen, was passiert, wenn man ernst genommen wird in der Arbeit, wenn man sich entfalten kann, wenn man dadurch auch wieder Teil der Gesellschaft wird. Also es ist ja schon nicht ohne, wenn man viele, viele Jahre ohne Arbeit ist, da setzt so eine Abwärtsspirale ein. Das möchte man sich nicht so gerne vorstellen, wie das ist. Also da ist nicht nur das eigene Selbstwertgefühl, was da verändert wird. Es hat ja auch oft große, große, weitreichende Folgen für die Familie. Ne? Was lebt man seinen Kindern vor und so weiter und so fort. Also das ist schon toll, dass, dass wir das erproben können mit Bridge and Tunnel. Und ich, du hattest vorhin gesagt, die Mitarbeiter sind uns dankbar. Das Wort mag ich eigentlich nicht so gerne, weil die schaffen das ja selbst. Also ne, die müssen ja nicht uns dankbar sein. Wenn sie jemand dankbar sein müssen, dann sich selbst, weil wir geben ihnen die Möglichkeit, aber sie müssen halt selber den Antrieb natürlich auch mitbringen, dass sie Bock haben zu lernen und zu sagen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte Sachen anders denken und ich finde das so eher schön, wenn ich merke, die sind stolz auf sich.
Genau. Ja, schöne Ansicht. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Hast du persönlich ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
Oh, habe ich jemanden, der mich inspiriert? Ich glaube so direkt eigentlich nicht. Also ich finde es gut, wenn Leute sich Dinge trauen. Ich habe da jetzt gar keine konkrete Person vor Augen, aber ich finde es toll, wenn Leute ganz fest an eine Idee glauben und die dann einfach ausprobieren, ohne jetzt gleich so viel wenn und dann abzuwägen, sondern einfach so ein bisschen auf ihr Bauchgefühl hören und auch so ein bisschen in so ein sich schnell einfach trauen, in so eine Wagnissituation reinzugehen. Also das finde ich, wir sind ja auch relativ gut so in der Social-Business-Szene vernetzt und auch mal zu sehen, was es da für Leute gibt mit den ersten Ideen, die einfach machen. Ich finde das so toll, wenn Leute, also jetzt nicht einfach naiv und blauäugig in irgendwas reinrennen, aber so eine Mischung aus so Intuition und Tatendrang und einfach mal gucken und wenn es nicht geht, dann macht man halt was anderes. Vielleicht sind das auch Menschen, die wenig Angst vorm Scheitern haben. Sowas finde ich total inspirierend. Es gibt ja auch in Deutschland so eine ganz schlechte Scheiterkultur. Man ist ja gleich vor der Lisa, wenn hier was nicht geklappt hat. Das ist ja zum Beispiel in den USA viel anders. Oh, hast schon 5 Businesses nicht gerockt, da rockst du halt dein 6.
Ja.
Und da so einfach mal zu starten und Dinge auszuprobieren, also das finde ich schon total bewundernswert. Aber ich kann dir jetzt keine konkrete Person nennen.
Ja.
Sind eher manchmal Firmen, die mich begeistern oder genau.
Ja. Cool, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Hat total Spaß gemacht. Ich finde das wirklich
sehr, sehr gerne.
Cool, was ihr macht. danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so schöne Einblicke gegeben hast.
Sehr, sehr gerne.
Das war die heutige Folge von Gast und Geber mit Conny von Bridge and Tunnel. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da Weihnachten vor der Tür steht, wird es eine kleine Weihnachtspause geben. Im Januar geht es dann hier wie gewohnt weiter. Bleibt gesund und bis hoffentlich zum nächsten Mal.